Einen schönen guten Abend zu einer Folge Velohum, dem Podcast rund ums Fahrrad. Und heute haben wir in dieser Woche die zweite Veröffentlichung geplant für den Karfreitag, also wo ihr ein bisschen Zeit habt und euch aufs Sofa setzen könnt, während, keine Ahnung, Kirche, die anderen Spaziergang alleine oder weiß der Geier, was der Rest macht. Oder ihr fahrt am Fahrrad unterwegs und könnt euch ein bisschen der Kultur widmen. Einen ganz kurzen Einwurf machen wir jetzt sozusagen mit einem Velokultur. Und dafür begrüße ich wie immer im fernen, aber wahrscheinlich jetzt auch sehr schönen, hoffentlich München. Grüß Gott, lieber Thomas.
Hallo, schönen guten Abend nach Köln.
Ich habe heute eine Überschrift irgendwo gelesen, die größte Sorge ist gerade, dass sie alle Angst haben davor, dass sie bekannt geben müssen, dass das Oktoberfest, auch eine Kulturveranstaltung im extrem weit gefassten Begriff der Kultur, das Oktoberfest absagen müssen wegen Corona. Wie groß ist deine Sorge diesbezüglich?
Die tendiert gegen null. Weil's mich eigentlich nicht tangiert.
Ja.
Oder nur ganz peripher.
Also im letzten Jahr hat es dich insofern tangiert, weil wir konnten von deinem Balkon aus ja das Riesenrad sehen.
Das ist richtig, ja.
Aber das
wird ja auch nicht. Kann man auch zu anderen Anlässen sehen.
Ach, steht das immer da?
Klar.
Das wusste ich nicht.
Nicht?
Nee, das wusste ich wirklich nicht. Erzähl das bloß nicht meiner Frau. Die lacht. Ich weiß nicht, ob sie sonst schimpft oder lacht. Ich weiß nicht, was die macht. Ich dachte, das wäre dafür aufgebaut. Ich wusste nicht, dass das immer da steht.
Nee, das steht ja am Ostbahnhof und nicht an der Theresienwiese.
Ah, ja gut. Also mögen mir alle Münchner oder Bayern jetzt bitte nachsehen, diesen Lapsus, den ich mir da erlaubt habe. Ich wusste es nicht. Wir haben jetzt einen kleinen Velokultur, würde ich mir einwerfen. Wir haben ja gesagt, dass wir euch jetzt in dieser Zeit, in der vielleicht im Race nicht so viel passiert, ein bisschen anders ablenken möchten. Und dementsprechend hoffe ich, dass euch das jetzt, oder wir hoffen, dass es euch natürlich Freude macht. Ich spreche immer ich meine natürlich uns. Und bedanke mich für das Feedback vom letzten Mal. Sowohl das Gute als auch das Schlechte. Also was heißt Schlechte? Das konstruktive Feedback, was da kam. Wir werden uns das versuchen zu Herzen zu nehmen und machen jetzt einfach da weiter, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Beim letzten Mal hatten wir ich ein Buch, du einen Film. Ja, und was beim letzten Mal ganz gut geklappt hat oder woran wir Spaß hatten, das machen wir jetzt einfach so weiter. Du mit, ich sag mal, weiter in einem visuellen Medium und ich mehr mit einem Buch. Worum geht's bei dir, lieber Thomas?
Ja, diesmal kein Film, sondern mal eine Serie, was für Radsport eher ungewöhnlich ist. Aber ich habe mir gedacht, das bietet sich an, weil diese Serie gerade bei allen Radsportfans angesagt ist und vielleicht auch so ein bisschen aller Munde ist in dieser Zeit, wo man noch viel zu Hause ist und vielleicht vor der Glotze hängt.
Entschuldigung, vielleicht kleine Anmerkung nur an der Stelle. Wir leiden auch schon darunter, weil wir mussten eben meine Frau zur Raison rufen, dass sie mal hier irgendwie, keine Ahnung, Amazon Prime oder Netflix oder so ausmacht, damit wir hier überhaupt eine Verbindung zustande kriegen. Also alles gedrosselt. Entschuldigung für den Einwurf.
Jeder sitzt ja, aber das sind Probleme, die momentan, glaube ich, viele Leute haben. Ja. Also die Serie, darum geht's um das Team Movistar, um die Saison 2019 und der Titel davon ist auf Deutsch ein unerwarteter Tag im Radrennsport. Das Team Movistar hautnah. Das ist aufgeteilt in so 6 Folgen und ja, ich kann mal kurz erzählen, worum es so in den einzelnen Folgen so ungefähr geht. Folge 1 wird halt erstmal so, also es war so ein Dokumentationsteam oder ein Filmteam, das halt die Movistar-Mannschaft über die komplette Saison begleitet hat und das geht dann halt ja chronologisch los im Frühjahr und in der ersten Folge geht es da so ein bisschen darum, dass Valverde nochmal versucht, Lüttich-Bastogne-Lüttich zu gewinnen, hat dann aber, wie viele wissen ja, vorher einen Sturz gehabt und musste dann da auch aufgeben. Wie sich dann aber, was ich nicht wusste, für mich herausgestellt hat, ist dieser Sturz scheinbar durch, ich will sagen, eine Dummheit passiert, weil der Valverde sagt dann selbst in dieser ersten Folge irgendwie, ja, ich habe versucht, den Van der Poel zu machen und habe mich dann hingelegt. Ja. Ziemlich dämlich eigentlich, deswegen muss er dann bei Lüttich aufgeben später. Zweite Folge geht so grob gesagt um den Giro d'Italia und letztes Jahr hat ja Carapaz da gewonnen Und da, ja, wird das Team halt begleitet und man bekommt viele Einblicke, wie es im Teambus unter anderem aussieht. Es war ja so, dass Movistar da mit zwei Kapitänen eigentlich, beziehungsweise mit Landa eigentlich als Kapitän in den Giro gegangen ist und Carapaz eigentlich nur so eine Co-Leader-Rolle hatte. Und ja, die sind ja auf den ersten Etappen schon ins Hintertreffen geraten so ein bisschen und da gab es Etappe 3 oder so, da hatte Carapaz irgendwie eine Panne, so 5-6 Kilometer vor Ziel und dann schildern die das da auch ganz eindrucksvoll, wie nervös dann die Fahrer auch so sind in dem Moment. Er sagt dann, ja, er wusste halt nicht, ob er dann auf das Auto warten soll oder halt einfach das Rad von Pedrero nehmen soll und hat dann Letzteres getan, was auch richtig war, aber das Rad war halt ziemlich, na, soll man so sagen, ein bisschen zu groß für ihn, aber er hat es da ja noch einigermaßen in Grenzen halten können, seinen Rückstand. Und was dann für mich bei dieser zweiten Folge auch noch, ja, recht aufschlussreich war, die haben ja letztes Jahr Max Chandri als neuen sportlichen Leiter ins Team geholt und der sagt halt, der Schlüssel zum Erfolg beim Giro war für die halt, dass dieses Team, was beim Giro war, das war halt eine junge Mannschaft, von der keiner was erwartet hat und die hatte einen unheimlich guten Teamgeist, die haben sehr gut zusammengehalten und das war halt das Wichtigste, dass die nicht gegeneinander gekämpft haben, wie es dann später auch noch war. Und ja, Folge 3 ist im Prinzip der Abschluss so vom Giro, wie Carapaz halt da die Etappe in Courmayeur gewinnt und dann ins rosa Trikot fährt. Ja, Folge 4 geht's so dann langsam um die Tour de France. Mhm. Und da war für mich eigentlich unfassbar. Dann hat der Eusebio Unzue saß da im Mannschaftswagen, ist dann hinter der Mannschaft auch mit hinterhergefahren, hat schon so gesagt, ja, wenn wir heute so ein bisschen Zeit verlieren, sind wir schon, ja, damit rechnen wir, aber wir sind froh, wenn das irgendwie im Rahmen bleibt, habe ich schon so gedacht, hä, sind ja eigentlich ganz gut sonst im Mannschaftszeitfahren und dann konnte ich es nicht fassen, dass die kein einziges Mal vor der Tour de France ein Mannschaftszeitfahren trainiert haben, also das ist ja so Grundvoraussetzung irgendwie, um da bestehen zu können, also andere Mannschaften machen das irgendwie eine Woche lang oder so und die machen das halt kein einziges Mal unter uns zu, sagt so ganz lässig nebenbei, ja, wir hatten irgendwie keine Zeit, da irgendwie die Fahrer zusammen zu trommeln alle und deswegen haben wir das nicht gemacht.
Ich hoffe, du wirst dich noch mehr so Spoiler raushauen, weil ich bin noch nicht so weit gekommen wie du, jetzt kann ich mich ja schon zumindest schon mal auf diese Stelle freuen.
Also es gibt doch sehr, sehr viel da herum, also ich picke nur mal einige Highlights jetzt raus.
Okay. Ich erinnere mich gerade bei das Entsetzen in deiner Stimme, ne, das ist noch nicht mal, das ist das gleiche Entsetzen in deiner Stimme gewesen, wie wenn du immer über diese Helme sprichst, weißt du, diese Zeitfahrhelme, die dir überhaupt nicht passen. Es ist das gleiche irgendwie.
Aber ja, selbst für den Laien total unverständlich. Und so sind doch Folge 4 ist dann halt auch, beziehungsweise Folge 4, da geht's dann auch noch so ein bisschen weiter bei der Tour und eine Geschichte vielleicht nur noch da rausgepickt, diese Tourmalet-Etappe, kann sich auch vielleicht noch viele dran erinnern, wo Movistar Tempo fährt und dann die Quintana hinten in Schwierigkeiten bringen. Ja, da war die Kommunikation also komplett, ja, da gab es eigentlich gar keine Kommunikation zwischen den ganzen Kapitänen, da haben die gemacht, was sie wollten und was sie auch so noch nicht wusste, dass beispielsweise dann, Pinot hat ja die Etappe gewonnen, aber Landa war halt lange mit vorne dabei und der hatte wohl einen Hungerast kurz vor Schluss und hat dann im Ziel der Valverde recht rund gemacht, weil er ihm kein Gel gegeben hat, also war dann auch noch so ein kleiner interner Konflikt.
Ist das jetzt so ein bisschen, also ich muss sagen, also warten, bringen wir erstmal zu Ende, also du bist jetzt, das war jetzt Folge 4, glaube ich, ne? 4 oder
5? Folge 4, ja, Folge 5, ja, das dreht sich halt so mehr oder weniger um dieses Chaos von Val Thorens, also wenn sich die meisten dran erinnern, hat diese nach dem Erdrutsch verkürzte Etappe, 50 Kilometer, die Nibali am Ende gewonnen hat, wo aber Movistar mit 6 verschiedenen Fahrern gefühlt angegriffen hat, aber hätten die alle zusammengespannt Tempo gefahren, hätten sie gewonnen, weil am Ende fehlten Valverde irgendwie 10 Sekunden oder so und dann kam Valverde als Zweiter vor Landa Dritter rein und Naja, also geben ja auch ganz offen und ehrlich zu, so, wir haben einfach Scheiße gemacht heute, jeder ist irgendwie auf seine eigene Kappe gefahren und ja, es ist, reiht sich so in dieses Chaos ein, was da total gut offengelegt wird in dieser Doku eigentlich und Folge 6 geht dann halt noch so um die Vuelta und da ist so das Highlight eigentlich diese Andorra-Etappe, wo halt Soler vorne ist und dann gab es ja diesen Hagelschauer auf diesem Gravelstück irgendwie, wo es dann auch keine TV-Bilder gab, dann war Quintana irgendwie vorne und Soler sollte halt warten, um ihn, ja, um dann für Quintana zu fahren, hat sich dann aber geweigert und dann hat man ja auch im Fernsehen gesehen, er hat da in Richtung Teamwagen gestikuliert und sich total aufgeregt und ja, das wird da auch recht gut erklärt und er hat da auch ordentlich einen Einlauf bekommen, was ich dann aber generell...
Wird der Einlauf gezeigt? Also kriegt man das mit?
Ja, also so, ja, also zumindest in Teilen, also und das ist halt immer, was ich halt ein bisschen schwierig fand beim Zuschauen, dass es sehr schnell hintereinander geschnitten ist und das ganz oft gesprungen wird von einem Ereignis zum anderen und plötzlich jemand zu Wort kommt, womit man überhaupt nicht rechnet. Also mit mal spricht den Arrieta, irgendwie der sportliche Leiter und dann wieder Valverde, wo ich dann denke, was hat er jetzt mit der Situation zu tun? Aber generell vielleicht da noch zu sagen, also ja, das Einzige, was mich so auch gestört hat, ist halt die Transkription ins Deutsche. Also es ist teilweise vogelwild. So nach dieser Andorra-Etappe sitzt da irgendwie Valverde halb erfroren hinter dem Podium und sagt angeblich auf Deutsch keine Strumpfhose, Fragezeichen. Also er meint halt Beinlinge, aber die haben das mit Strumpfhose.
Ja, okay.
Und zum Schluss oder beziehungsweise am Anfang oder wenn man so bei Folge 2 oder 3 ist, dann heißt es noch so, ja, Carapaz ist der tollste Typ der Welt. Und zum Schluss in der letzten Folge wird dann halt von einem Teamverantwortlichen total niedergemacht.
Okay. Warum, deiner Meinung nach?
Ja, das hat vor allem mit dieser Geschichte bei der Vuelta zu tun, weil er vorher halt in den Niederlanden dieses Kriterium gefahren ist und dann ist er da ja gestürzt, aber das war vom Team nicht erlaubt, dass er da fahren durfte oder halt nicht durfte. Und hat da wahrscheinlich noch ein bisschen Geld für sich verdient und ist dann gestürzt und dadurch hat halt der Kapitän für die Vuelta gefehlt.
Okay. Ja, kann man dann verstehen auch vielleicht, dass da ein Wandel bei dem einen oder anderen dann eintritt in der Saison. Nichtsdestotrotz in der Außendarstellung halt immer ein bisschen schwierig. Also ich habe bisher nur die erste Folge gesehen und das, was du eben hervorgehoben hast, diese schnellen Schnitte, das Springen von A nach B. Ich hatte mir so ein paar Notizen gemacht und ich habe aufgeschrieben einen Film, den ich definitiv irgendwann auch nochmal in dieser Sendung hier dann besprechen werde. Höllentour auf Speed. Das war so ein bisschen mein erster Eindruck. Nee, das war mein zweiter Eindruck. Mein erster Eindruck war, dass ich ja komplett gescheitert bin beim Suchen dieser Sendung. Du hattest mir einen Link dazu geschickt und schon vor längerem oder hast mich darauf aufmerksam gemacht, bestimmt schon vor 3-4 Wochen oder wahrscheinlich am Tag, als es rauskam oder am Tag vorher und dann habe ich das bei Netflix abends irgendwie so komplett müde, meine Frau war schon ins Bett, aber ich dachte mir, ach komm, irgendein bisschen so eine Viertelstunde Berieselung kannst du dir noch geben und da ist das ja wie gemacht wird, dann find das mal. Also nach welche Suchbegriffe hättest du jetzt gewählt? Ich habe Movie, ist natürlich bei Netflix nach einem Movie zu gucken, ist ungefähr so clever wie, keine Ahnung, zum Strand zu gehen und einen Sandkorn suchen. Also Movie, ja. Scheiße, Movie Star, ist jetzt auch nicht so richtig schwierig. Dann kam ich noch auf die Idee, nach Valverde zu suchen, ne? Da vielleicht Hauptdarsteller sozusagen. Auch irgendwie gescheitert, ich wusste den Namen nicht mehr. Na komm, geh halt ins Bett. Und dann bin ich ins Bett gegangen. Und zweiter Versuch war am nächsten Tag, da hatte ich dann es am Rechner sozusagen, den Link, den du mir geschickt hattest, glaube ich, habe ich dann aufgerufen, habe Netflix mir da in die Merkliste gesetzt und hab's dann. Ich bin halt in so Sachen nicht so gut, muss zugegebenermaßen. Höllentour auf Speed war so mein erster Eindruck. Und ich fand, ich weiß nicht, ob, also ich, wer von unseren Hörern noch nicht Höllentour kennt, braucht ihr jetzt noch nicht gucken, ich erzähle dann irgendwann mal in der nächsten, übernächsten irgendwann Folge drüber. Das war 2003. Ich finde, man merkt den Unterschied dieser 17 Jahre so in der Darstellung auch, ne, dass sie alle sich so ein bisschen mehr darstellen, andererseits auch viel weniger scheu vor der Kamera, ne, also mit den heutigen Social Media Zeugs und so weiter und so fort auch haben wahrscheinlich, ne. Also das war, dass jeder von denen schon ein bisschen Kamera, ich will nicht sagen affiner, aber Kamera erprobter ist heute, als sie es früher waren. Das ist mir so aufgefallen. Und ja, die Übersetzungen, also ich ärgere mich ein bisschen, dass ich nicht besser Spanisch kann oder überhaupt überhaupt Spanisch kann oder ein bisschen mehr als mein kleines, ganzes winziges bisschen. Ich glaube, im Original ist das noch 1000-mal besser, also dann beleidige ich dich ein bisschen drum. Aber ansonsten hat mir die erste Folge schon sehr, sehr viel Spaß gemacht. Also, und vor allen Dingen, jetzt wo du schon so ein bisschen Inhaltszusammenfassung der nächsten Etappen gegeben hast, ne, noch umso mehr. Also, dass da noch einiges.
Es ist halt einfach unfassbar, wie dilettantisch da gearbeitet wird. Ja, also, man wundert sich gar nicht, dass irgendwie Chris Froome dann viermal die Tour de France gewinnt, wenn er solche Gegner hat.
Ja. Also, als wenn die den Spruch von den Marginal Gains noch nie gehört hätten. Das ist, ja. Also, die nehmen nicht nur Marginal Gains, wie ist das Gegenteil von Gains? Marginal Extreme Negative Gains.
Maximal Losses.
Ja, Maximal, genau, das ist das. Das Team Maximal Losses. Ja, aber irgendwie auch sympathisch, also man weiß, man ist da hin und her gerissen, ne? Also als Sponsor, wenn ich jetzt als Sponsor nachträglich diese Doku sehen würde, dann ist mir entweder mein Geld so komplett egal und lach mich schlapp und freue mich. Oder ich denke mir, sag mal, geht's noch? Also wirklich, hat mir Freude bereitet, werde ich definitiv dranbleiben. Und gehört zu den Serien, die ich, also ich bin ja so ein Seriendurchgucker, auch wenn es irgendwann mich nervt. Ich habe da so diesen Drang, Sachen zu beenden wollen in der Hinsicht.
Aber die Folgen sind ja auch nicht lang.
Nee, das kriegt man so einfach weggeschaut. Und die machen auch Spaß. Und da ist ja jetzt auch kein Plot, dass man sich jetzt irgendwie, da kann man auch mal eine Woche Zeit zwischenlassen. Oder sich drei am Stück reinziehen. Das ist ja beides gar kein Problem. Und ja, also so, ich bin noch ein bisschen gespannt auf Quintana und wie der da so reinpasst, weil die erste Folge, die ich jetzt gesehen habe, war ja schon sehr Valverde-lastig und auch das, also dieses ganze, ich weiß gar nicht, ob der da schon oft aufgetaucht ist in der ersten Folge. Muss ich mal gucken.
Nee, gar nicht eigentlich.
Nee, ne? Also ich bin auch gespannt, wie der so in dieses Gefüge da reinpasst und was sich da tut. Und ich freue mich auch, dass das, was du beschrieben hast, so nach dem Motto Giro gewonnen, weil der Zusammenhalt in der Truppe so gut war, ne? Und das ist ja eigentlich unsere ein bisschen auch romantisierte Vorstellung von dem Ganzen, ne? Also dass nicht nur die Marginal Gains zählen, sondern auch ein Spirit und ja, das Miteinander, das freut einen ja dann auch ein bisschen. Ja, also hat mir in der ersten Folge zumindest schon mal sehr viel Freude gemacht. Von mir aus, wie soll man sagen, rundrum Empfehlung und von dir glaube ich auch, ne? Also
auf jeden Fall, also so, was so Dokumentationsserien, sage ich mal, angeht, also kenne ich gar nichts weiteres im Prinzip.
Ja, da habe ich auch noch was in der Hinterhand.
Also es gibt, klar, also von einigen Teams oder sowas habe ich so im Kopf, da gibt's einiges, aber ansonsten so in dem Format habe ich es jetzt noch nicht gesehen.
Ja, und auch man muss sagen, von in dem, wie sagt man das bei euch in der Fernsehwelt, im Production Value, ne, das ist halt auch alles fantastisch produziert.
Na klar,
also das, sagen, ist, ne? Also das ist
auf dem höchsten technischen Standard
gemacht. Ja. Hab mal nachgeguckt noch in der IMDb, also von den erstmal von der vom Rating her, ne, 7,6 von 10 Punkten, das ist schon mehr als ordentlich, soweit mir solche Ratings da bekannt sind. Jetzt hat Alejandro Valverde auch einen Eintrag in der IMDb damit und aber von den Regisseuren, ich dachte mir jetzt, okay, guck mal, was die sonst noch so gemacht haben, ne, ob es da noch irgendwas gibt, da habe ich nichts gefunden. Also wird mit Sicherheit bei dem, was sie da abgeliefert haben, nicht deren Erstlingswerk sein, da kann man mal von ausgehen. Aber nichtsdestotrotz sonst nichts an Filmen oder Dokumentationen da schon drinstehend, welche man jetzt sagen könnte, alles klar, das ist jetzt sozusagen... Das könnt ihr euch auch anschauen, ne? Oder so etwas. Da ist nichts vorhanden. Ja, also, nochmal den Namen des Ganzen. Ich werde mal gucken. Ich weiß nicht, wie man Netflix verlinkt, um ehrlich zu sein. Der Link ist jetzt auch eher zu der Beschreibung. Aber ein unerwarteter Tag im Radrennsport, dass die Movies da hautnah und das Bestriffen ist auch gut. Also rundrum Empfehlung, sag ich
auf jetzt. Auf jeden Fall.
Ja. Gut, damit hätten wir unseren ersten Tipp für heute. Kommen wir mal zu meiner Geschichte oder was ich mir für heute vorgenommen habe. Und da es beim letzten Mal, wie anders gesagt, mit dem Buch, das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ich versuche jetzt auch mal immer wieder ein bisschen neben dem ganzen Kram ein bisschen was zu lesen. Und auch, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll, aber mal vom Fernsehkonsum oder so, mal so ein Buch, ich finde, Bücher beruhigen ja auch und das kommt einem ja vielleicht gar nicht mal so schlecht oder kommt einem entgegen. Deswegen habe ich mir ein zweites Buch zu Gemüte geführt, nach dem letzten Mal von Charles V. Genius, und das war diesmal Thomas Dekker. Erschien im Covadonga Verlag, schon, das ist gar nicht mehr so neu, also bestimmt schon, ich guck mal kurz hier nach, 2016, also 2 Jahre schon her, Covadonga Verlag erschienen. Vielleicht nochmal kurz zur Person, Thomas Dekker. Was ist so die erste Assoziation, die du hast? Überfall dich jetzt mal ein bisschen.
Das ist echt schon lange her, also, dass der halt mal bei Rabobank gefahren ist, oder?
Ja. Das, ja, bis da.
Aber das so ein unvollendetes Talent auch gewesen.
Ja, auch goldrichtig. Von seinen Ergebnissen her, Gesamtklassement Tirreno Adriatico 2006, Tour de Romandie 2007, Dreiländertour 2007, mal eine Etappe von der Tour de Romandie, Tour de Polen, Tour de Suisse, alles so. Ich sag mal, er hatte seine Blütezeit zwischen 2004 angefangen bis 2007. 2008 ging es dann schon bergab, nicht ohne Grund. Und hat dann auch eine 2-jährige Sperre mal bekommen, wegen nicht ganz überraschend Doping. Und er stellt da seine Biografie vor, Thomas Dekker unter Profis. Und wie beim letzten Mal fange ich auch diesmal mit einem kleinen Zitat an. Und zwar einmal relativ am Anfang des Buches und einmal relativ am Ende des Buches. Ich glaube, die erste Stelle einzuordnen sollte nicht schwer fallen. Zeitlich vielleicht einzuordnen. Wir bewegen uns jetzt gerade im Jahre 2000 oder im Winter 2004, 2005. Er bekam 2003 seinen ersten Vertrag bei diesem, wie beim letzten Mal auch bei diesem Farmteam, beim Continental-Team vom Rabobank, ist dort 2 Jahre gefahren, Ende 2004, dann aber schon als Stagiair beim richtigen Team Rabobank sozusagen mitgefahren und hat da den Grand Prix Eddy Merckx dann auch direkt gewonnen. Also war jetzt in jungen Jahren schon ein recht erfolgreicher Fahrer. Und ich fange mal kurz an. Der Winter vor meiner ersten Profisaison ist eine einzige Serie von Trainingslagern. Zwischen den Trainingslagern mit dem Team fliege ich auf eigene Faustmacht nach Mallorca. Ich trainiere mir den Buckel krumm, jeden Tag aufs Neue. Ich absolviere Trainingswochen von 35 oder 40 Stunden im Sattel. Ich brenne vor Ehrgeiz. Ich will mich vom allerersten Rennen an beweisen. In den Trainingslagern mit Rabobank in Spanien bin ich einer der Besten. Bei den Tests am Kohleratz hänge ich an alle anderen ab. Aber ich will mich auch abends und nachts nicht lumpen lassen. Wenn gesoffen wird, bin ich dabei. Ich lebe von einem Extrem ins andere. Aber ich merke, dass ich beim Alkohol nicht ganz so extrem bin wie beim Radfahren. Ich trinke jetzt auch mal einen Wein, aber in der Regel ziehe ich süße Mixgetränke vor. Wir gehen in zwielichtige spanische Bars. Im Sommer platzen solche Läden aus allen Nähten. Die Leute hängen einander so eng auf der Pelle wie Sardinen in der Konservenbüchse. Aber im Winter verirren sich nur wenige Menschen hierher. Einige Radrennfahrer in Trainingsanzügen und ein paar Betrunkene. Wir kippen uns einen hinter die Binde, wir lallen dummes Zeug, wir werden auf die Straße gesetzt, weil wir uns daneben benehmen. Wir kotzen an Bushaltestellen und stolpern schwankend zurück zum Hotel. Im Training aber wird knüppelhart gefahren, vor allem von den Fahrern, die am meisten trinken. Niemand will den anderen in etwas nahestehen. Wie hart du im Nehmen bist, wird daran gemessen, wie schnell du fährst, wie viel du verträgst. Selbst mit einem heftigen Kater stehst du um Punkt 10 Uhr bereit, startklar fürs Training. Niemand kommt zu spät, außer Oskar Frere, aber der kommt gewohnheitsmäßig immer und überall zu spät. Irgendwie spielt das, also ich habe einen Aspekt des ganzen Buches jetzt bewusst rausgelassen an der Stelle, weil der spielt davor eine Rolle. Alkohol, Frauen und über die Stränge schlagen. Das spielt irgendwie so im ganzen Buch, zieht sich das irgendwie so wie ein roter Faden durch. Und ich weiß jetzt nicht genau, also ich habe ein paar Biografien, ich würde jetzt nicht sagen, dass ich ein passionierter Biografieleser bin, aber ich habe schon ein paar Biografien gelesen und ich hatte selten den Eindruck, also man versucht sich ja immer ein bisschen zu schönen vielleicht auch in der Biografie, vor allen Dingen welche, die von einem selbst geschrieben sind oder man die Hand so drauf hat. Das ist hier wenig der Fall. Also man hat oft den Eindruck, mach dich jetzt nicht schlechter als du bist oder also muss das jetzt so sein? Also erzählt auch manche Anekdötchen, die würde ich im Leben, also die wären mir im Leben nicht passiert und die hätte ich im Leben dann auch niemandem so erzählt. Und diese Ehrlichkeit ist etwas, was so genauso erschreckt wie fasziniert an der Stelle. Es gibt so wirklich Stellen, da ist man erschüttert. Also er beschreibt sehr, sehr also er beschreibt einfach sein Leben, seine Stationen, wie er von Team zu Team wechselt, wie er irgendwann mal 2008, er wird im Team Rabobank, ist er dann der kommende Star und neben Michael Bogart ist er einer der Fahrer, die auch da die Zukunft bestimmen sollen. Er ist bei den Olympischen Spielen mit dabei und dann wird ihm gesagt, pass mal auf, diesmal nur zum Üben, beim nächsten Mal bist du einer von denen, die hier um den Sieg fahren im Zeitfahren. Es sind so einzelne Abschnitte im Ganzen, wo der Alltag beschrieben wird, aber es wird auch gar nicht nur Rennen beschrieben, sondern es wird auch sehr viel aus seinem Privatleben, wie er auch von Michael Bogart dann ins Doping eingeführt wird oder wie er relativ schnell da reinrutscht und da auch wirklich, wirklich maßlos wird, muss man wirklich einfach so sagen. Also der hat sich alles reingedrückt. Das muss man, also war Fuentes Kunde, natürlich möchte man fast sagen. Von Dünn-Epo, normales Epo, wie heißt es hier, das Cortison, erfundene Krankheiten vom Teamarzt, erfundene Krankheiten, damit er Cortison nehmen konnte und. Er wurde dann auch, wie heißt der nochmal, der österreichische, diese Blutgeschichte, Machina, ist er von Michael Bogart eingeführt worden in diese Geschichte. Also er hat wirklich, wenn die eine Quelle versiegt ist, ist er zur nächsten gewandert. Und hat das dann auch diese Omerta, also diese Mantel dieses Schweigen sehr, sehr lange mit betrieben, bis er dann irgendwann mal bei der UZ, da kommen wir vielleicht später zu, und ist dann halt 2009, als er dann vom Team Rabobank weggegangen ist zum Team Lotto, wo er dann ja auch auf Charles Vigilius getroffen ist, das war später beim Team Garmin. Beim Team Lotto ist er dann sozusagen aufgrund von alten Tests überführt worden. 2 Jahre suspendiert. Erstmal dann in ein tiefes Loch gefallen und wie man sich vorstellen kann, aufgrund des ersten Zitats relativ im Suff geendet. Wirklich Frauen und Alkohol zieht sich durch dieses Buch wie ein roter Faden und das finde ich manchmal sowohl anstrengend als auch schwierig. Bekommt dann 2011 wieder eine Chance. Erst bei so einem kleinen First Solar Development Team, wo er sich beweisen soll. Dann später wird er von Johann Wouters ins Team Garmin geholt. Das ist dann 2012. Kommt da aber nie wieder richtig so aus den Pötten, hat dann auch nochmal Spaß an der ganzen Geschichte und so weiter, aber ihm fehlt auch selber der Biss, sagt er am Ende. Und schließt dann mit dem, also dann trennt er sich von seiner Freundin und dann lernt er auf einmal eine ältere Frau kennen und das sind alles so Eskapaden oder so Phasen, wo man, also Verkehrsunfall betrunken, ja, ohne Führerschein betrunken im Auto gegen Baum, mit dem Auto gegen Baum fahren und so Geschichten werden da durchgespielt und es geht halt, hat man den Eindruck, dass das Buch auch so ein bisschen der Kampf gegen seinen eigenen Dämonen ist, was er auch selber mal, glaube ich, so beschreibt oder mir jemand gesagt hat, ne, dass das so wäre und mir tut es irgendwie, er schien ja in sehr jungen Jahren ein sehr großes Talent gewesen zu sein und schien hoffnungsvoll in seiner Zukunft zu blicken, aber man merkt auch, glaube ich, so ein bisschen, dass ich denke mir immer, es gibt so ein paar Leute, ich nehme jetzt mal Armstrong so als Extrembeispiel, der einfach fokussiert ein Irrer war und dem, für den das Doping dann auch wahrscheinlich so ein Mittel, als Mittel zum Zweck, er hat das einfach wie so ein Instrument benutzt. Ich glaube, das kann halt auch nicht jeder so. Also ich glaube, dass mit der Angst zu leben dann, also er beschreibt in manchen Szenen auch, ne, wie er dann Angst hatte vor einem Test oder wie er dann wieder einen Anruf bekommen hat und Angst vor Testergebnissen. Das ging dann später noch in einer späteren Phase des Buches um seine Kooperation mit der UCI. Die möchten dann auch, dass er Michael Bogert auch noch ans Messer liefert sozusagen, ne? Und nachdem der seine Karriere schon beendet hat und ein neues Team aufmachen will, dass er ihn da auch noch verrät und ihn dann nochmal mit reinreißt. Und da schwankt er auch hin und her und fühlt sich dann verraten von Bogart, fühlt sich verraten von Rabobank. Also er fühlt sich auch ganz oft verraten, sagt dann aber an anderen Stellen auch, dass er selber sozusagen der Allerschlimmste ist und wie sehr es ihm leid tut, dass er alle anderen Menschen damit reinreißt. Also ein sehr zerrissener Charakter. Und das Buch ist auch an manchen Stellen, also er beschreibt ja im Prinzip so Pi mal Daumen mit Anfang seiner Karriere, ein bisschen davor und dann irgendwie 17, ja, das sind, warte mal, muss ich mal so rechnen, 11 Jahre, 11, 12, 13, 14 Jahre und dafür kommen sehr viele Geschichten vor, wo ich mir überdenke, mein Gott, was soll jetzt diese Sache, da hätten mich andere viel mehr interessiert. Klingt jetzt alles sehr, als hätte ich das Buch nicht gemocht und ich habe mich auch echt schwer, muss ich zugestehen, schwer getan, es in mehreren Etappen und längere Zeit gelesen. Und ich hatte immer den Eindruck, warum machst du es mir selber so schwer, weiterlesen zu wollen? Weil alles, was er macht, ist irgendwie unsympathisch oder vieles, was er macht, ist unsympathisch. Und auch von einer großen Hybris geprägt. Und, aber irgendwie hat man, aber ich dann, also auch da, ich hatte es eben schon mal erwähnt, so bei Fernsehserien den Drang, es zu Ende zu komplettieren, nennt man das Kompletismus? Ich weiß es gar nicht. Es so zu Ende kriegen zu wollen. Und ich dachte mir, irgendwann muss da noch mal so ein Dreh kommen, also so ein Wendepunkt, wo er dann eigentlich mal einsieht, was das alles, dass er sich mehr selber im Wege steht als jeder andere. Und das kommt dann irgendwann auch, aber wirklich sehr, sehr spät erst, leider Gottes. Und es endet dann 2014, 2015 und wenn ich ehrlich sein darf, ich weiß gar nicht mehr, was Thomas Dekker, also so wie er aus dem Buch rausgeht, klingt das so ein bisschen so als, also so in einer der letzten Kapiteln spricht er auch davon, also dass er eine ältere Frau kennengelernt hat, mit der er jetzt glücklich zusammenlebt, die aus einem ganz anderen Bereich kommt und er jetzt zu Vernissagen geht und auf irgendwelche, ich sag mal, Society-Partys und so. Irgendwie passt das auch ganz gut zu ihm irgendwie, aber ja, wie soll man sagen, dass er sich so ganz vom Radsport jetzt verabschiedet, kann ich mir auch irgendwie nicht vorstellen. Eine Episode noch zwischendrin, die ich ganz interessant fand, die man auf jeden Fall erwähnen muss oder sollte. Was passiert ist, dass er, Moment, ich krieg gerade eine Nachricht, ich glaube, dass du wieder weg bist. So, mache ich jetzt mal kurz hier auf Pause und dann nehme ich den Thomas wieder rein. So, jetzt sind wir wieder komplett. Eine Episode zwischendrin noch, die ich ganz interessant fand und wo er mich auch, also das war so eine Stelle, da hat er mich wirklich abgeholt und wo ich drin war, war, als er über seinen Stundenweltrekord, vielleicht erinnerst du dich da noch, dass er das mal 2015 probiert hat?
Probiert hat, ja.
Das war, nachdem Rohan Dennis 2015 den Stundenweltrekord gefahren hat, war das irgendwie so ein Projekt, das an ihn herangetragen wurde und er dachte, ja okay, probiere ich erstmal. Und er muss da wohl in einer körperlich, ich sag's mal vorsichtig, nicht ganz so guten Verfassung eingetrudelt sein. Und hat dann irgendwie, ja, sich dann zusammengerappelt, ne, hatte noch einen alten Trainer mit dabei und hat dann wirklich ja, das mal ganz fokussiert angegangen, hat mal, ist nicht über die Stränge geschlagen außerhalb oder als er nicht auf dem Rad saß. Und ja, hat dann sehr fokussiert darauf hingearbeitet, in der Höhe von Mexiko dann auch dran gearbeitet, hat es dann irgendwie um so eine knappe, ich glaube im Buch sagt dann Viertelkilometer, irgendwie so 250 Meter, 280 Meter oder irgendwie sowas, hat das nicht geschafft. Aber war für ihn auch nochmal so ein Beweis oder ein Versuch, wieder in den Radsport wieder zurückzukommen. Oder dort hatte er dann ja schon, hat er bei Team Garmin nochmal einen Vertrag gehabt, aber wollte dann, ne, also ihm war auch klar, dass Bradley Wiggins danach kommen wird, ne, also das war auch schon angekündigt, und dass der Ron Dennis Rekord wahrscheinlich pulverisieren wird. Und das war auch so ein Zeitfenster, wo er sozusagen dann mal Chance hatte, sich den Rekord zu holen. Das war noch so ein ganz interessanter Part, wie ich finde, ne? Also wie er die Schmerzen teilweise beschreibt, die man dann da während des Zeitfahrens hat und so weiter und so fort. Das war nochmal ein schöner Einblick in das Ganze. Würde ich das Buch jetzt weiterempfehlen? Also eigentlich ja. Also wenn man sich diese Zeit, das war ja auch so eine komische Umbruchzeit, ne? Also er hatte vielleicht auch einfach das Pech, ne, wäre 10 Jahre früher geboren worden, dann wären wahrscheinlich viele der Sachen, die er da getrieben hat, gar nicht so aufgefallen. Er war so an dieser Umbruchphase zwischen dem alten Sport und dem neuen Sport. Ne, also diese Zeit 2005, 2006, wenn du da so als junger Profi reingekommen bist, ne, Jan Ullrich war aus der Tour rausgenommen worden 2006. Das war so eine relativ komische Zeit, und er ist halt mit den Methoden und den Gewohnheiten des alten Radsports groß geworden vielleicht, oder am Anfang seiner Karriere noch vertraut gemacht worden, und hat dann irgendwie da auch schnurschwer von lassen können, und hat dann irgendwann auch, meiner Meinung nach, ist das Feuer vielleicht so ein bisschen ausgegangen und nicht wieder richtig zum Brennen gekommen. Vielleicht musste er auch einsehen, dass er vielleicht doch gar nicht so gut war, wie er gedacht hat, und ja. Man muss, glaube ich, schon wirklich ein Radsport-Fan sein, oder ein Thomas Dekker-Fans haben es eh schon gelesen. Ne? Wenn ich jetzt die Bücher so nebeneinander halte oder mir überlege, welches war das Interessantere, welches war das Schönere zu lesen. Und vor allen Dingen, das muss ich auch nochmal sagen, jetzt, wo ich das nochmal so nebeneinander gelesen habe oder nacheinander, kurz nacheinander, auch sprachlich finde ich das Buch von Charles Vigilius einfach deutlich schöner. Und manche, es war halt immer so alle 30, 40 Seiten, so eine Nummer, wo ich mir echt da in den Kopf gefasst habe und gedacht habe, ey Decker, das kannst du jetzt echt nicht bringen, oder das muss doch jetzt nicht sein. Und wenn er mit Michael Bukert wieder 3.500 Euro im Puff versoffen hat. Ja, also, okay, ich einerseits, ne, krass, dass er das selber erzählt, dass er das zugibt, dass das so ist, ne, weiß nicht, ob das vielleicht auch noch sich ein ganz minimales, kleines bisschen sich selber feiern ist, ich weiß es nicht, ob er es immer noch geil findet, ich glaube es eigentlich nicht. Manche Sachen will man halt dann auch vielleicht gar nicht wissen. Ne? So wie du eben beschrieben hast in der Doku, ne, wie dann der eine der Fahrer den anderen lang macht und so weiter und so fort. Ja, da ist das schon immer, das sind dann aber auch so Sachen, die mit dem Rennen zu tun haben. Wenn er jetzt beim Team Cannondale, Garmin Cannondale war das, da sind ja dann zusammengegangen, wenn er dann im Trainingslager abends in der Table Dance Bar noch abhockt und dann mit dem Mädel noch nach Hause geht und deswegen morgens um 7 erst mit dem Taxi ins, ja, also einfach so Sachen, wo du denkst, jetzt stehst du hier schon wieder im Weg, Junge, lern doch mal was, und du bist jetzt keine 12. Also man leidet schon mit, und man weiß auch nicht, hat man Mitleid oder denkt man sich, Alter, bist auch selber schuld.
Das also ist so man eine, sieht das ja ist, dann auch vielleicht so ein bisschen, dass dann doch so viele Profis gar nicht so professionell sind oder manche nicht so professionell sind, wie sie es vorgeben.
Absolut nicht. Also in dem Fall, meh. Also ja, wahrscheinlich schon. Also vielleicht gehört auch sowohl dieses exzessive, sehr spartanische Leben, was wir uns immer vorstellen, ne, also das, ne, sie leben nur für den Sport, hier nur weiße Pasta Bianca und keine Ahnung. Ja, das werden wahrscheinlich, also wenn er über Michael Rasmussen spricht zum Beispiel, ne, der wirklich dann wie ein, mit dem er auch mal auf dem Zimmer war, ne, der wirklich nichts, der sagt einfach, der isst nichts. Also, er ist einfach nichts. Ne, deswegen zu diesem Skelett wurde. Ja, er war dann ja auch relativ nah dabei, als die Geschichte war, dass Rasmussen, oder wie sie von der Tour ausgeschlossen, oder wie Rasmussen rausgenommen wurde, hat er überhaupt kein Verständnis für entwickelt. Ne, das war sowas, also warum, weshalb, der führt, und der wird jetzt rausgenommen wegen so einer Geschichte. Also auch diese dieses Unverständnis für manche Sachen, oder das, hat einen immer wieder erschüttert. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Du hast mich jetzt gerade aus...
Ob du das Buch empfehlen willst?
Ja, nee, mit dem Rasmussen. Nee. Ach so, ja, das Profihafte, genau. Ja, aber vielleicht gehört auch der Exzess dazu. Irgendwie, ne? Wenn man, keine Ahnung, sich 3-4 Monate irgendwie nur gequält, nur asketisch gelebt hat, dann mal einmal richtig krachen lassen. Vielleicht ist das so.
Klar, also da gibt's ja noch ganz andere ehemalige Profis, die das also alles in extremen Betrieben
genau. Haben. Genau, und vielleicht ist jetzt auch diese 10, 15, 20 Eskapaden, die ich in dem Buch jetzt gelesen habe, ja, vielleicht sind die auch jetzt, wenn man die hochrechnet auf die Zeit, die er Profi war, vielleicht ist das doch gar nicht so viel. Vielleicht hat er seine 3 Exzesse pro Jahr gehabt, schön und gut. Aber die dann so da auszubreiten, da hätte man vieles auch mal, sag ich mal, andere Sachen erzählen können und andere Sachen außen vor lassen. Aber ne, brutal ehrlich, sagt Cycling News, und ja, brutal ehrlich ist es dann in dieser Hinsicht schon. Ob das dann nur immer Freude macht, dem Leser, ist was anderes. Also wenn man Radsportfan ist und wenn diese Geschichte, diese Zeit 2005, 2006 eine, ob es eine Umbruchzeit war, werden wir vielleicht jetzt immer noch nicht schlussendlich beurteilen können. Ja, aber das, wem an diese Zeit besonders auch interessiert, dem kann ich es dann doch schon irgendwo ans Herz legen. Ich zitiere jetzt nochmal oder mache nochmal einen ganz kleinen Abschnitt. Ich habe mir gar keine Endmarke gesetzt, aber das ist jetzt am Ende. Karriere vorbei. Er hat jetzt nochmal eine Geschichte mit der UCI, wo er, wie gesagt, gegen Michael Bogert aussagen sollte. Hat er nicht gemacht. Hat dann mit Michael Bogert nochmal irgendwo, es gibt im niederländischen Fernsehen ja auch diese Sendung, wo sie abends die Tour begleiten oder jeden Abend nochmal besprechen, hast du auch schon mal erwähnt.
The Avon Etappe.
Sie. Und da hat sich Michael Bogert wohl in einer Folge, wo sie beide auch im wie nennt man das da? Da sitzen als Kommentatoren oder als Gäste. Michael Bogert sich nochmal als so unschuldsam und Opfer des Ganzen beschrieben. Und er sitzt daneben und denkt sich so, ey Alter, ich bin bestraft worden, nicht du. Und ne? Und Bogert ihm dann auch noch Vorwürfe macht und er dann überlegt, ja, jetzt verpfeife ich ihn doch, aber es dann doch nicht macht und so. Das ist jetzt kurz davor gewesen und ja, aus dem letzten Kapitel. Mein Leben hätte auf tausende Art und Weisen anders verlaufen können. Ich hätte in der Gosse landen können. Ich hätte nie des Dopings überführt worden und jetzt 2-mal Lüttich-Bastogne-Lüttich, das Amstel Gold und mehrere Tour de France-Etappen auf meiner Siegesliste stehen haben können, während ich in einer neuen Saison als Kapitän eines Profiteams gehe. Ich könnte genauso gut auch längst tot sein. Ich bin nicht stolz auf meine Radsportkarriere und auch nicht auf Entscheidungen. Hallo?
Ja.
Ah, okay, ich dachte, jetzt was gesagt. Entschuldigung. Ich bin nicht stolz auf meine Radsportkarriere und auch nicht auf Entscheidungen, die ich in den letzten 10 Jahren getroffen habe. Als 20-jähriger Neoprofi hätte ich nicht geglaubt, dass die Geschichte meines Lebens so aussehen würde, wie sie in diesem Buch geschildert wird. Ich hatte gedacht, dass ich große Rennen gewinnen würde, dass ich meinen Namen in Großbuchstaben in die Geschichtsbücher des Radsports setzen würde. Das ist nicht geschehen. Ich bin den Versuchen erlegen, die sich mir geboten haben. Ob es nun um Doping, Geld, Sex oder Alkohol ging, ich war maßlos. Ich war zu jung, zu unreif, zu ungeduldig, zu selbstdestruktiv und zu selbstzufrieden, um zu erkennen, dass ich einen Abhang hinunterraste. Ich bin kurz geflogen, aber ich bin noch viel, viel tiefer gefallen und dann habe ich jahrelang auf dem Boden gelegen, unfähig, mich wieder aufzurappeln. Ich habe einen endlosen Kampf gegen mich selbst gekämpft und meistens verloren. Dass die Vergangenheit so entscheidend sein würde für die Zukunft, hätte ich niemals gedacht. Und ich bedauere Dinge, was ich mir selbst angetan habe, vor allem was ich anderen Menschen angetan habe. Manchmal war ich ein schrecklicher Freund, ein Arschloch von Teamkollege und ein Albtraum von Sohn. Meine Mutter bekommt noch immer Knoten im Magen, wenn sie nur meine Nummer auf dem Display ihres Telefons sieht, aus Angst, dass sich wieder irgendwas mit mir ist. Ich habe meine Eltern, meine Freunde und meine Ex-Freundin in einigen Phasen meines Lebens weit von mir geschoben, aber in den letzten Jahren ist schon deutlich besser geworden. Ich lasse nicht länger den vermeintlich unbezwingbaren Macho heraushängen, der nie die Verantwortung für das übernimmt, was er angestellt hat. Wenn man das Leben dieses zuletzt beschriebenen Menschen sich interessiert, dann kann man das Buch lesen. Und wenn man ein großer Fan des Radsports ist. Ich glaube, das hat ja eine bessere Zusammenfassung kann ich selber nicht geben oder hätte ich nicht selber geben können, über das Leben, was er geführt hat und was er dort beschreibt. Also, Thomas Decker unter Profis. Ja, für Fans ein Muss, wer sich für den Radsport in dieser Zeit interessiert, denke ich mal auch sehr interessant und ja, kann man schon machen, wie ich finde. Ne? muss jeder selber sehen. Würdest du es jetzt, habe ich dir jetzt großen Geschmack drauf gemacht, oder sagst du, ach, da sind noch viele andere, die ich vorher lesen muss?
Würde jetzt auf meiner Liste jetzt nicht auf Platz 1 stehen.
Nee, da würde ich dir auch den Vigilius vorlegen und auch noch andere, die dann noch jetzt kommen werden. Aber andererseits ein Zeitdokument, was man sich so, denke ich mal, auch nicht entgehen lassen sollte. Also, das war unser kleiner Kultur. 45 Minuten, eine Fußball-Halbzeit, aber deutlich gehaltvoller. Wünsche euch frohe Ostertage. Bedanke mich bei dir, Thomas. Ich hoffe,
jo,
ihr Hörer hattet Spaß wieder an dieser Einlage, die wir jetzt, solange Corona uns fesselt, weitermachen werden. Bedanke mich ganz sehr für eure Unterstützung in Form von Spenden, Patreon, Überweisungen, PayPal, wie ich es immer alles sage. Ich habe mir mal überlegt, alle halbe Jahr werde ich mir auch mal ein paar Namen vorlesen, um euch hier zu demütigen. Wenn ihr über Amazon etwas bestellt, nehmt das Suchfenster auf unserer Seite unter Wiederum unterstützen, dann kriegen wir ein kleines bisschen was ab, ohne dass es teurer für euch wird. Und ihr könnt uns hier sozusagen, ohne was zu bezahlen, etwas in den Hut werfen, was uns immer sehr freut. Und ja, gehabt euch wohl, bleibt vor allen Dingen gesund, passt auf euch auf, steckt keine anderen Menschen an und steckt euch selber nicht an. Und ja, macht es gut, frohe Ostern. Tschüss.
Ciao.